Herzlich willkommen zum Podcast Breiter wie Schwarzenegger mit Coach und Transformationsspezialist Thomas Holzer, der dir zu deinem Wunschkörper verhilft.
Hallo, servus zum neuen Podcast. Heute habe ich wieder einen super Special Guest, mehrfache deutsche Meisterin, dritte auf der Profi-WM, Vorbereiterin, Shopbesitzerin. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles verzeihen soll von dir. Servus Jenny, grüß dich. Freut mich, dass du dabei bist heute.
Danke, dass ich dabei sein darf und auch hallo von mir.
Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an. Wer dich noch nicht kennt, dass man vielleicht ein bisschen sagt, was hast du für Meisterschaften gemacht? Was magst du, dass man sich für die Leute, wie gesagt, die nicht kennen, dass man die ein bisschen besser kennenlernt?
Also ich heiße ja jetzt erst seit 2020 Jennifer Zienert. Vielleicht kennen mich manche noch von unter Jennifer Ulmer, weil ich habe meine Wettkampfkarriere ja schon 2015 angefangen. Da war meine erste Saison, damals noch als Juniorin, und da war die erste Meisterschaft in Hockenheim die Juniorendeutsche. Und in dem Jahr habe ich dann auch die Frauendeutsche gemacht, wo ich ins Finale gekommen bin, und eben die Hessen-Meisterschaft. Damals bin ich noch über Hessen gestartet, obwohl ich ja wirklich eine ursprüngliche Bayerin bin, also auch schon immer, und mich auch in Bayern befinde. Also ich komme aus Augsburg aktuell, habe damals angefangen, als ich noch in Schweinfurt gewohnt habe, also in Franken, war dann zwischendrin 3 Jahre in Landshut, also in Niederbayern, und eben jetzt seit 2020 in Augsburg.
Aber wie kommt man dann, dass man in Hessen startet oder über Hessen startet?
Hast du dann wegen meinem Coach damals. Mhm. Ja, also ja. Ich war damals bei der Elena Spothun und meine ersten 3 Jahre waren das, glaube ich. Und deswegen über Hessen, weil sich das halt angeboten hat, über den Coach zu starten. Ja. Dann war ich damals halt so gepeilt, auch so von der Mentalität damals von meiner Vorbereiterin, dass man halt von Wettkampf zu Wettkampf besser wird. Und dann habe ich 2016 halt wieder mitgemacht und mir gedacht, okay, mach mal wieder die Juniorenmeisterschaft.
Also wie hast du bei der ersten Meisterschaft abgeschnitten? Also bei der Deutschen warst du im Finale, bei den Junioren?
Bei der Junioren war ich, glaube ich, Fünfte von 13, 14.
Ist ja auch schon eine super Platzierung.
Und auf der Hessen war ich Dritte. Mhm. Also ich bin dann, man sagt ja immer, die ersten 2 Plätze qualifizieren sich für die Deutsche, aber ich war punktgleich mit der Zweitplatzierten und deswegen durfte ich dann damals auch im B-Team mit auf die deutsche Meisterschaft und habe mich dann fürs Finale qualifiziert.
Mhm. Ja. Genau. Und wir sind dann weitergegangen, ein Jahr drauf hast du dann wieder mitgemacht, 2016.
Genau, 2016 habe ich dann die deutsche Meisterschaft von den Junioren gewonnen und bin dann über die WM-Quali zu der Frauen-WM nach Bialystok. Mhm. Und da waren ja unendlich viele Athletinnen. Also da war dann, es ist ja so, wenn es über 15 Teilnehmer sind, dann gibt es ja sozusagen ein Semifinale. Und damals mit, wie alt war ich? 20, 21 bin ich geworden, glaube ich, erst. Für mich auf der Frauenweltmeisterschaft zu stehen, war schon ein Riesengewinn. Ja. Also, war schon allein schon eine Ehre für sich. Und ich bin dann sogar ins Semifinale gekommen von über 20 Mädels. Ja. Natürlich dann ausgeschieden vorm Finale, aber das war für mich gar nicht so schlimm, weil ich war immer jemand, der relativ zufrieden mit den Platzierungen war. Die Backpfeife kam dann, also diese Watsche, die jeder mal kriegen muss, glaube ich, im Sport. Die kam dann auf der Deutschen Meisterschaft 2016, wo ich dann auf der WM vorher war und mir gedacht habe, boah, krass, ich war auf der Weltmeisterschaft. Und dann fahre ich auf die Deutsche und habe mir was viel erwartet und dann bin ich nicht ins Finale gekommen. Und das war so die Watsche, die ich gebraucht habe, um einfach wieder mal so auf den Boden zu kommen. Und
warum
warst
du schlechter, hast du es zu locker genommen, dass du sagst, hey, ich bin WM-Teilnehmerin, deutsche Juniorenmeisterin, das rocke ich locker, oder hat es einfach nur nicht gereicht, oder wurde gesagt, oder hast du gesagt, okay, das mache ich locker, und hat man es dann doch vielleicht leicht genommen?
Nee, das nie. Ich bin keine, die jetzt irgendwie überheblich ist und sagt, räum das alles ab oder sonst was. Ich bin da eigentlich eher bodenständig. Aber ich glaube, in dem Jahr war es einfach so, dass die Konkurrenz vielleicht noch einen Tick anders war als das Jahr davor. Und ich war, glaube ich, ein bisschen schwerer. Also es hätten noch 2-3 Kilo, wenn die noch weg gewesen wären, dann wäre ich bestimmt besser gewesen. Also da bin ich mir ganz sicher. Und 2017 war ich dann immer noch bei der Elena und dann bin ich wieder gestartet, weil ich mir gesagt habe, okay, jetzt bin ich 22 und 23 ist ja maximal Junioren. Deswegen mache ich nochmal die Junioren-Deutsche mit.
Ja.
Hab die dann wieder gewonnen.
Geil, super, ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt als großes Ziel in meinem letzten Juniorenjahr die Juniorenweltmeisterschaft mitmachen. Und dann habe ich mich da eben im A-Team qualifiziert, wieder über die WM-Quali und bin dann nach Rumänien geflogen 2017 und habe da dann auf der Junioren-WM Bronze für Deutschland geholt.
Oh, stark, ja, Top 3, super.
Und danach war wieder Déjà-vu wie im Jahr zuvor, Deutsche Meisterschaft von den Frauen in Deutschland. Und da war dann auch so die Angst groß, okay, wie ist es dann dieses Jahr? Und dann habe ich den Gesamtsieg da geholt. Und das war für mich dann so, die Saison war dann einfach perfekt. Deswegen sage ich, 2016 war diese Watsche, die ich gekriegt habe, die ich gebraucht habe. Und 2017 war das genau dann. Aber 2017 habe ich was vergessen. 2017 war mein erster internationaler Wettkampf großer internationaler Wettkampf unabhängig von der WM. Das war die EVLS in Prag.
Und das ist ja eine Meisterschaft, ja.
Das ist eine ganz tolle Meisterschaft. Das war 2017 hat sich doch die IFBB von der LPC getrennt. Und dann hat der Wettkampf an sich schon zur IFBB noch gehört und nicht mehr zur NPC, so wie vorher. Obwohl in dem Jahr bei der EVLS ein Profi-Wettkampf dabei war, wo auch noch, ich glaube, sogar Rolly Winkler war dabei, Steve Bentin ist da gestartet. Also das war eine ganz, ganz tolle Show. Und da bin ich eben auch bei den Frauen gestartet als Juniorin und habe dann meine Klasse auch gewonnen.
Ah, stark. War es ein richtig erfolgreiches Jahr da.
Okay. Ja, voll. Also das war ja auch in dem Jahr, wo diese Elite-Profikarten vergeben wurden. Und da hat man die Elite-Profikarte als Junioren-deutsche Siegerin gekriegt.
Ja.
Man hat sie auf der EVLS in jeder Größen, also wenn du deine Kategorie gewonnen hast, nicht den Gesamtsieg, sondern nur im Prinzip deine Klasse, hast du diese Profikarte bekommen und auf der Deutschen durch den Gesamtsieg hat man sie auch nochmal gewonnen.
Also hast du in dem Jahr praktisch dreimal die Profikarte gewonnen.
Ja, die Elite-Profikarte.
Ja, genau. Und dann bist du dann gleich zu die Profis gegangen oder hast dann nur einen Amateurwettkampf gemacht?
Also ich habe 2018 dann komplett mir Zeit genommen und gesagt, okay, ich nehme Pause. Ich bin in dem Jahr, habe ich mir auch von meiner Arbeit damals in Landshut im OP, ich habe im OP gearbeitet 3 Jahre, habe ich mir einfach meinen Standpunkt aufgebaut und das war mir einfach sehr wichtig und habe dann gesagt, ich mache mein Profidebüt bei der Elite Pro 2019 im Juni und habe dann Anfang 2019 meine Diät angefangen und habe dann mein Profidebüt bei der Elite Pro in Ostrava gemacht.
Ja.
Und da bin ich Dritte geworden.
Das war die Profi-WM, war das, genau.
Ja. Nee, genau. Die Profi-WM war im November.
Die war dann, aber du bist auch Dritte geworden bei der Profi-WM.
Da bin ich auch Dritte geworden. Und man muss sich ja für diese Profi-WM bei einem Profi-Wettkampf qualifizieren.
Und die Quali also hast du mit bei in Ostrava mit dem dritten Platz gehabt, oder?
Genau.
Ja, super. Also das ist ja eigentlich durchgestartet, die ganze Karriere, oder? Vielleicht.
Naja, also am Anfang, ich denke mal, am Anfang hat jeder so erstmal so, wo man so Fuß fassen muss und schauen muss, wo steht man, was muss man verbessern. Wenn man natürlich jetzt zurückschaut, 2015 und vergleicht, wie man da gearbeitet hat und auch wie man vielleicht dort ausgesehen hat von der Form und wie man jetzt aussieht. Das ist einfach Wahnsinn, dass man dann wieder sieht, dass Bodybuilding einfach über Jahre zählt und nicht nur über, ich mache jetzt 2 Wettkämpfe und dann bin ich perfekt. So.
Ja, aber sagen wir mal, beim ersten Startkleid, zweimal im Finale sei, auf einer deutschen, oder es ist ja ein Riesenerfolg, also gerade als Newcomer. Also das ist, kann man, glaube ich, nicht schlecht reden, sowas.
Nee.
Vielleicht einmal daneben griffen, wo du sagst, da bist du bei der Deutschen nicht ins Finale gewesen, aber sonst waren es ja immer Top-Platzierungen eigentlich. Gell?
Ja, ich war auch immer sehr zufrieden. Also man ist ja nie zufrieden, aber
ja. das weiß ja jeder. Immer, glaube ich, immer. Wie war es, wie du gesagt hast, okay, da wo du nicht bei der Deutschen ins Finale reingekommen bist, da hast du eine Klatsche gekriegt oder da hast du einmal einstecken müssen. Hast du dann was geändert oder hast du gesagt, hast du es dann vielleicht nur professioneller gesehen oder hast du gesagt, okay, das war jetzt einfach so, mache ich so weiter, irgendwann kommt schon der Erfolg?
Also als allererstes war ich sehr frustriert, also wirklich frustriert. Ich bin, glaube ich, dann, das war damals in Bochum, in mein Zimmer und habe geschimpft und geflucht und mich aufgeregt. Und dann im Nachhinein habe ich mir einfach objektiv die Bilder angeschaut von mir auf der Bühne und habe dann reflektiert, okay, woran kann es gelegen haben? Und dann habe ich halt einfach gemerkt, da haben einfach noch 2-3 Kilo gefehlt und dann hätte das Ganze auch anders ausgeschaut. Ich habe dann erst was geändert, als im Jahr drauf ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es wieder an dem Punkt, ich mache alles, was ich tun soll, aber irgendwie fehlt dieser Feinschliff. Und dann habe ich den Coach gewechselt. Und dann war das mit diesem ganzen Lauf dann mit 2017, wo die ganzen Titel dann kamen.
Also du hast dann praktisch so für dich nicht so die Endhärte gehabt, wo es da eigentlich vorgestellt ist, oder? Weil Linie richtig. Und so, die ist ja bei dir einmalig. Also da glaube ich, kann man ja nicht rummeckern. Aber wie gesagt, dann hat wirklich das, wo man sagt, da muss ich einfach noch ein bisschen besser in Form kommen. Und da bist du mit deinem damaligen Coach halt einfach nicht weiterkommen.
Das ist halt manchmal so und ich bin da auch über jeden Menschen, der mir da auf dem sportlichen Weg geholfen hat und auch die Zusammenarbeit extrem dankbar, weil nur deswegen habe ich so viel gelernt, wie ich jetzt heute weiß. Ich würde da nie irgendwas Schlechtes sagen. Und Menschen haben einfach immer manchmal auch Konflikte miteinander und entweder passt es dann irgendwann nicht mehr oder...
Ja, ich sehe das jetzt auch nicht als negative Ding. Das ist halt einfach mal so, da muss man halt schauen, dass man weiterkommt im Sport und von dem her ist es nicht schlecht. War dann dich, wie du die Profikarten geholt hast, war dann für dich gleich klar, hey, ich wäre jetzt Profi oder hast du gesagt, boah, was soll ich bei den Profi? Ich mache lieber nur Amateur weiter. Ist ja eigentlich nicht immer so ein einfacher Schritt, weil ja eigentlich hat man ja mehr Aufwand, hat eine stärkere Konkurrenz. Wie gesagt, man in Deutschland hat man kaum noch Wettkämpfe, wo man sagt, man kann vor eigenem Publikum starten. Ja. Wie war das für dich? Oder war das vor dir, ich wäre Profi, nehme ich die Profikarte?
Also mein Herz schlägt schon seit, glaube ich, 2013, 2014, wo ich so in den Sport reingekommen bin, eigentlich absolut für das Niveau vom NPC, von Olympia, von den Figurmädels, also von Anfang an. Und für mich war es damals so, 2017, wo die Verbände sich getrennt haben, was mache ich jetzt? Bleibe ich bei dem IFBB-Verband Elite Pro oder versuche ich wirklich einfach nochmal Richtung Amerika zu gehen? Dann habe ich mir persönlich gedacht, okay, ich bin ein ganz normaler angestellter, arbeitender Mensch, der jetzt nicht irgendwie dreimal im Jahr nach Amerika fliegen kann, vom Urlaub und von der Arbeit her. Wo habe ich die Möglichkeit, als Profi auf dem Niveau, wo ich mich sehen will, Wettkämpfe zu machen? Und dann war es halt einfach so, dass bei der Elite Pro sehr viele Wettkämpfe in Europa waren, eben mit Tschechien da konnte ich mit dem Auto hinfahren. Griechenland, Spanien, das ist alles so erreichbar, dass man dafür keine 3 Wochen Urlaub braucht. Ja. Und es war ganz neu und keiner wusste, wie sind die Wettkämpfe und wie ist das Niveau und wie sind die Athleten. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach aus. Ich schaue, wie mir das taugt. Ich setze mir das höchste Ziel, was dort möglich ist, weil für mich persönlich war das in Deutschland, war so ein kleiner Haken dahinter gemacht mit der Juniorendeutschen, mit der deutschen Meisterschaft. Das war für mich, natürlich hätte man im Amateurbereich noch mehr Sachen holen können. Ich hätte sagen können, Weltmeisterschaft, Titel, was weiß ich was. Aber für mich war schon immer von Anfang an, seitdem ich an Wettkämpfe gedacht habe, das Ziel, dass ich Profi sein möchte. Und deswegen kam das gar nicht in Frage, dass ich Amateur bleibe, weil ich einfach schon immer mich so neben den Frauen sehen wollte, wo ich von Anfang an auch als Motivation empfand.
Also und dann habe ich gesagt, immer das die Vorbilder, sage ich mal. Und das war klar dein Ziel, definiertes Ziel, da möchtest du mal hin.
Genau, schon immer. Also ich habe damals zu meiner Trainerin gesagt, noch bevor ich den ersten Wettkampf überhaupt gestartet habe oder die Diät gestartet habe, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob du mich für bekloppt hältst, aber kann ich dich was fragen oder kann ich dir was sagen? Und dann sagt sie so, ja, was denn? Ich so, ja, ich möchte unbedingt mal auf einer Arnold Classics stehen. Ich finde es so toll. Und dann hat sie nur gesagt, okay, machen wir. Und das war immer so dieser positive Zuspruch, dass ich nicht im Prinzip meine Träume klein gemacht bekommen habe, sondern ich einfach immer größer gedacht habe.
Ja, das denke ich, braucht man, wenn man da weiter kommen will. Also das finde ich gut, das Ziel. Aber wie ist es für dich gewesen? War für dich klar, okay, das ist mein Ziel, aber ich möchte schon, ich bin halt so ein Oldschool-Bodybuilder, ich finde immer so den klassischen Weg gehen. Erst einmal im eigenen Land die Dinger gewinnen, bevor man dann sagt, ich gehe einen Schritt weiter. Ist ja jetzt nicht mehr so in, da sagt man, okay, ich gehe gleich irgendeinen Pro-Qualifier. Selbst Leute, die wo bei der Deutschen vielleicht einmal im Finale waren, und das finde ich schon immer ein bisschen, ich finde, wenn ich irgendwo mich als Profi behaupten will, dann finde ich, ist so ein deutscher Meistertitel ja schon fast Pflicht, oder muss ich den Standard zumindest haben, dass ich ein Deutscher gewinne? Wie siehst du das? Sagst du, okay, das muss natürlich jeder für sich selber wissen, aber für dich war ja scheinbar auch so ein bisschen der klassische Weg, deutscher Meister, Top 3 bei der WM, hast du auch so gesehen, oder?
Ganz ehrlich, sehe ich immer noch so, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und ich akzeptiere genauso wie du auch die Leute, die sagen, okay, ich habe noch nie einen Wettkampf gemacht, ich mache jetzt einen Pro-Qualifier, ist auch in Ordnung. Aber ich persönlich für die Erfahrungen, die man so sammelt, auch im Nationalteam, das für mich ist immer noch eine der schönsten Erinnerungen und Dinge, ist die deutsche Meisterschaft in Bochum. Das ist einfach ganz toll mit dem Team, mit dem Bankett, mit dem Hotel. Das ist einfach, das sind Erinnerungen, unabhängig neben dem Wettkampf, die nimmt einem keiner mehr. Und das hat man halt, es ist halt alles unpersönlicher, wenn man direkt irgendwo auf einen Pro-Qualifier fliegt. Wenn man daran keine Freude hat, dass man so in der Truppe dann eben sich so hocharbeitet über die Jahre, ist auch so. Aber ich bin da absolut eigentlich deiner Meinung mit dem Stück für Stück und national auch Titel sammeln.
Du hast ja jetzt alle Varianten, Deutsche, WM, Profi, durchgemacht. Ich habe so für mich festgestellt, so die Atmosphäre, wenn man auf der Deutschen startet, da kennt man die ganzen Leute, da ist das Bankett, da ist das Drumherum außen. So, wenn man irgendwo international startet und fährt alleine oder mit seinem Partner hin, dann ist, wie sage ich mal, ist man so, ne, einsam will ich jetzt nicht sagen, aber dann ist man so allein mit seiner Platzierung. Wie fühlst denn du das? Oder jetzt als Profi, ich hatte es so viele Profis, die wo dann sagen, ja, eigentlich waren die Amateurmeisterschaften schon auch sehr schön, weil da einfach das Drumherum viel schöner war. Da sind vielleicht Freunde dann mitgefahren, Bekannte. Und wenn du halt irgendwo im Ausland startest, dann ist man da so ziemlich allein gelassen. Wie ist dir da gegangen vom Feeling her?
Also das erste Mal, als ich als Profi gestartet bin in Tschechien, war es so, dass ich die Tür von meinem Hotelzimmer aufgemacht habe. Und dann waren, glaube ich, 6 Mädels aus dem Coaching mit bedruckten Jacken vor der Tür gestanden und haben mich überrascht zum Zuschauen. Die haben sich zu 6 oder ich waren sie zu 6? Nee, sie waren zu 5. Und die haben sich zu 5 in einen Audi TT reingequetscht mit Gepäck für 2-3 Tage und Essen und haben mich dann überrascht. Und das war einfach toll. Das war so Wahnsinn, die Überraschung. Und ansonsten gibt es ja mittlerweile immer Livestreams. Und je nachdem, wie viel Social Media man macht und wie aktiv man da ist oder wie man auch mit den Leuten kommuniziert, man merkt schon, dass die Leute nach einem schauen. Also die schauen dann den Livestream, die machen dann Bilder vom Livestream, die sagen, hey, ich schaue zu, hey, ich, wo kann ich den Wettkampf verfolgen? Also man hat nicht das Gefühl, man ist alleine. Und letztendlich, also das ist natürlich schon cool, wenn vor Ort die Eltern oder Freunde da sind, aber meistens hat man gar nicht so richtig Zeit für die, obwohl man sich gern mehr Zeit nehmen würde, weil man dann an dem Wettkampftag halt hinter der Bühne liegt, man will nicht so viel rumrennen und die Eltern sind da, die wollen natürlich auch gern mehr Zeit mit einem verbringen. Ja. Letztendlich kommt es immer so ein bisschen darauf an, ja, wie aktiv man auch dann so online ist, dann kriegt man den Support auch oder spürt das.
Man kriegt schon jetzt über das Social Media den Support, genau. Da gebe ich dir recht, dass man da sich das Feeling ein bisschen abholt, gell? Weil ich finde, das gehört einmal so dazu, so wenn man so seinen einsamen Wettkampf mitmacht. Allerdings ist natürlich, wenn man sportliche Ziele hat, bleibt das irgendwann nicht aus. Also da hat man halt die Deutsche abgehakt und dann will man halt auch international starten, gell? Was natürlich einmal mit Anreisen, Abreisen ein super Erlebnis ist, gell?
Ja, das stimmt. Aber früher war es bestimmt, also jetzt weiß nicht, wann deine ersten Wettkämpfe waren, da gab es ja sowas wie Social Media mit Stream und so gar nicht. Da war es ja auch schwierig wahrscheinlich, dass dann da die Leute was mitbekommen haben, wenn man dann jetzt international auf irgendwelche Weltmeisterschaften.
Ich noch bei meinen Wettkämpfen, da hat es so Schwarz-Weiß-Bilder gegeben.
Ja.
Nein, aber bei uns war es halt so, da hast du dann in der Sporttribüne was gelesen, war es da ein halbes Jahr später nach der Meisterschaft. Aber so am Schluss hat es dann schon, wo ich das letzte Mal mitgemacht habe, war dann schon Instagram und so. Also wie gesagt, da hat man das dann schon gemerkt, dass wir da viel geschrieben haben über Instagram und so. Wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? Hast du vorher schon einen Sport gemacht? Warst du vorher dick? Was war eigentlich deine Intention, dass du angefangen hast? Oder hast du irgendwo einen Flex gesehen, wo du gesagt hast, ich einmal ausschauen? Wie bist du zum Bodybuilding gekommen?
Also ich habe eigentlich schon immer irgendeinen Sport gemacht. Also von klein auf war es ein bisschen Turnen, da war ich aber nicht so gut drin, weil ich immer korpulenter war, auch schon als Kind. Ja. Und habe das dann wieder aufgehört. Dann habe ich im Verein sowas wie Badminton gespielt, dann so eine Ballsportart, die nennt sich Korbball. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, habe ich gespielt. dann habe ich mal kurz Karate gemacht. Also es waren immer nur so Anhauche von Sportarten, wo ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Und dann habe ich mit 13 ganz radikal 25 Kilo in 4 Monaten abgenommen, einfach durch nichts essen, also ab 15 Uhr nichts mehr essen und keine absolut ungesund. Und habe dann angefangen zu tanzen, also so Formation, Hip-Hop. Ich weiß nicht, ob jemand noch den Dance Dance Club kennt vom Deadlift Die Soest, wo man Choreografien in der Truppe gelernt hat. Und da habe ich damals mich dann für diese Auftrittsgruppe beworben und habe dann 2 Jahre lang Meisterschaften getanzt, auch so bis hin zur deutschen Meisterschaft in Bottrop damals. Und habe das dann aber aufgehört wegen meinem Abitur, weil das einfach sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und habe dann mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie fit bleiben. Weil irgendwas muss man ja tun und Fitnessstudio kann man flexibel sein. Und habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und habe dann mir damals von dem Trainer einen Plan machen lassen. Man hat halt so, habe auch viel Kurse gemacht, weil mir das einfach mehr Spaß gemacht hat. Und dann habe ich damals durch meinen damaligen Freundeskreis einen Kumpel gehabt, der Kim Müller. Liebe Grüße an Kim Müller, auch aus der Heimat. Der hat dann in Erlangen die Bayerische Meisterschaft gemacht und da sind wir als Support mitgefahren und da habe ich das erste Mal die Figurfrauen gesehen und habe dann gesagt, das will ich auch machen. Und dann habe ich
gepackt, oder?
Ja, und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich das machen oder wie kann ich eine Meisterschaft machen? Okay, ich brauche einen Coach. So, jetzt in Schweinfurt damals gab es nicht so viele Vorbereiter. Es gibt den Roland und die Dagmar, die haben aber zu dem Zeitpunkt keine Frauen gemacht. Und dann bin ich durch Kontakte an Paul Buchsbaum gekommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Paul kenne ich sehr gut, ja.
Ja, ich habe immer noch Kontakte mit dem Paul und das ist ein ganz, ganz, ganz lieber Mensch. Und der hat mich damals dann so ein bisschen in die Materie reingeführt.
Mhm. Ja.
Und ja, letztendlich hat es aber irgendwie nicht so funktioniert, weil durch mein Essverhalten damals und dadurch, dass ich auch öfter mal zum, ja, da war ich noch nicht so diszipliniert, wie ich es dann über die Jahre geworden bin.
Was hast du für Essverhalten gehabt? Hast du es nicht an den Leuten kennen, weil es vielleicht so viel abgenommen hast, dass du eigentlich immer zu wenig gegessen hast? Weil haben
ja, viele, genau.
Art, wo zu dir kommen oder zu mir, haben ja oft so ein gestörtes Essverhältnis, essen oft zu wenig. Warst du da auch betroffen?
Absolut, absolut. Mhm. Also ich habe mit, wo ich damit 13 abgenommen habe, habe ich diese 25 Kilo innerhalb von einigen Monaten dann plus 5 Kilo drauf gehabt wieder.
Ja.
Und das hat sich dann halt so gezogen, diese Spirale, man isst zu wenig, dann merkt der Körper, ich habe zu wenig, was macht er, kriegt Heißhunger, dann isst man wieder ein bisschen zu viel. Also ich war nie so, dass ich jetzt richtig, richtig fett war, aber ich bin 1,70 groß und hatte ohne wirklich viel Muskulatur immer so um die 75 bis 80 Kilo, was einfach zu viel ist und dann einfach speckig aussieht. Ja, ich konnte immer ganz gut kaschieren, weil ich bin, ja, weil ich bin überall gleich dick. Also das ist mein Vorteil, ich sage immer, das ist mein Vorteil, ich bin überall gleich proportioniert, sodass das nicht so auffällt. Ja, und ja, das war dann eben so, dass ich damals halt mich, wenn ich Pläne bekommen habe, und vielleicht waren die Pläne noch auch zu wenig essen oder nicht das richtige System für mich, dass ich dann immer dazu geneigt habe, mich nicht so richtig daran zu halten. Und wenn man sich halt nicht an seine Pläne hält, dann kann der Coach relativ wenig beeinflussen.
Ja, 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 ja. Genau.
Und dann hat der Paul...
Das ist für Elena Thema, oder?
Genau, dann hat der Paul die Elena gekannt und der Roland die Elena gekannt und der Roland den Paul gekannt und alle bla bla bla. Und dann sind wir so dazu gekommen, dass ich zu Elena gekommen bin. Das war auch mit einer Frau und so ist das manchmal zum Anfang hin für manche vielleicht ein wenig angenehmer. Mhm. Und für mich war das damals auch so. Und
dass
für mich war es auch
ausspricht praktisch, ja.
Und sie war damals für mich auch so ein Vorbild. Und das ist auch nochmal, finde ich, anders, wenn dein Trainer auch in sportlicher Hinsicht so das erreicht hat, wo du vielleicht auch hin möchtest. Genau, und so kam das dann.
Mhm. Ja, gut. Jetzt haben wir ja so Vergangenheit, Gegenwart. Wie schaut es in der Zukunft aus? Was hast du Wettkämpfe geplant? Ich habe mal mitgekriegt, dass du zurzeit, glaube ich, nicht auf Wettkampfambitionen bist. Habe ich das richtig mitverfolgt? Oder
das war 2020. Mhm. Also das Problem war, dass ich von Januar 2019 bis Ende November 2020 zu 150% eigentlich in Vorbereitung war. Mhm. Und da hat es mir einfach den Vogel rausgehaut. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr auf Druck. Ich hatte keinen Bock mehr auf ich muss das, ich muss da ins Training und sonst was. Und habe 2020 Ende 2020 meinen Mann kennengelernt. Ja. Bin dann nach Augsburg gezogen, habe einen neuen Job bekommen. Wir haben uns selbstständig gemacht. Mhm. Und da war es dann so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich heirate jetzt, ich konzentriere mich jetzt auf Familie etc. Und dann waren wir vorm Fernseher gesessen und haben das Alicante angeschaut, den Profi-Wettkampf in Alicante. Ja. Mhm. Und dann kriege ich schon so Nachrichten von Bekannten aus dem Sport, hey, du fehlst da und wie geht's dir so und mach doch da auch mal wieder mit oder
ja, super,
wie sieht's
ja
aus? Ja. Und dann hat mein Mann auch so gesagt, so, ja, doch realistisch oder irgendwann oder hier und da. Und wir haben uns so darüber unterhalten. Und irgendwie ab dem Zeitpunkt war wieder so, die Flamme fing so wieder an.
Ja, ja.
Mhm. Und seit Ende 2020, also wir haben im November geheiratet.
Ja.
Und seit da bin ich eigentlich wieder auf Vorbereitung und habe jetzt noch, je nachdem, wann das eben ausgestrahlt wird, deswegen habe ich dich gefragt, habe am 2. Mai meinen ersten Wettkampf in
England. Nein, das haben wir ganz aktuell. Da können wir noch einen Wettkampf nur im Top machen.
Also wenn du das postest, dann bin ich schon wahrscheinlich so kurz vorher.
Ja. Ah, geil, das ist interessant. Wie gesagt, meine letzte Information war, dass das jetzt erst einmal stillgelegt war, aber meine Information veraltet praktisch.
Ah, super. Ja, nein. Ja. Ich bin seit Januar, haben wir einfach wieder angezogen. Jetzt war eigentlich Polen geplant, weil wir das von der Entfernung ganz gut fanden. Und jetzt kam eben noch ein Wettkampf in England rein. Und jetzt haben wir spontan gestern, es war wirklich gestern, haben wir umgeplant und gesagt, okay, wir starten 2 Wochen früher, wir sind gut in der Zeit und fliegen jetzt am 1. Mai nach England.
Ah, geil, super. Da drücke ich dir schon mal Daumen.
Dankeschön.
Wie war das, weil du gerade gesagt hast, Ende letztes Jahr warst du ausgebrannt. War das, weil du selber zu viel Druck gemacht hast oder weil du vielleicht letztes Jahr die ganze Zeit auf Diät war, waren aber keine Wettkämpfe?
Warum? Nee, 2019 war ich ausgebrannt.
Also, ja, aber letztes Jahr hast du ja gesagt, jetzt ist erst einmal Schluss, oder?
Ja, aber das war so die Nachwirkung. Unabhängig von den Umständen, die wegen dem C-Wort herrschten 2020 schon, war das einfach, die Saison war zu lange und der Druck war sehr stark und dann hatte ich einfach erstmal keine Lust mehr auf Hunger haben, auf ich muss ins Training, ich gehe immer ins Training, auch wenn ich jetzt keine Vorbereitung habe, da ändert sich nichts und von meinem Essen letztendlich ändert sich auch nichts, aber es ist ein Unterschied, ob man das für sich macht oder weiß, oh, da muss ich in Form sein und da ist wieder was. Deswegen war das dann einfach für mich so, ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr.
Warum hast du da so einen Druck gemacht? Ist das, ich denke mal bei dir, wenn man so erfolgreich ist, ist natürlich von außen so eine riesen Erwartungshaltung. Die wollen wir ja schon irgendwo erfüllen. Auch wenn man immer sagt, man macht es für sich, aber wenn man überall hört, ja Jenny, jetzt fährst du sowieso hin und zum Siegen, also wird keiner mal sagen, schau mal erst, dass du ins Finale kommst, ist ja bei dir nicht der Fall. Da geht man immer vor einer guten Platzierung aus. Und das will man natürlich für sich erfüllen und natürlich, wenn man so einen Druck hat, auch hat die das fertig gemacht oder war das irgendwie ein anderer Grund?
Nee, das überhaupt nicht, weil der letzte Wettkampf, den ich gemacht habe, der war ja besser, als ich jemals erträumt hätte. Also der Drittplatz auf der Profi-WM, das war für mich, damit habe ich nicht gerechnet, als ich dorthin gefahren bin. Und deswegen war das für mich nicht, weil es war für mich eher, ich habe hier jetzt auch alles für mich persönlich abgehackt, weil die gewonnen hat, die stand schon beim Olympia und die hat jedes Jahr die Profi-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Zweitplatzierte hat eine abgöttische Linie. Das Verhältnis von Oberkörper zu Taille, das ist einfach grandios und absolut ein Ausnahmetalent. Und deswegen für mich der dritte Platz hinter den zwei war, kann ich gar nichts sagen, also absolut fair. Und deswegen war das nicht der Grund, dass mich irgendwie Leistungsdruck hatte oder sonst was, aber es war eher für mich wieder wie nach der deutschen Meisterschaft, wo ich dann auch ein Jahr Pause genommen habe, so ein Haken.
Ja, und braucht man dann vielleicht einmal, dass man nicht ausbringt, gell?
Definitiv. Und vor allem als Frau finde ich persönlich, wenn man sich einfach mal ein Jahr Zeit nimmt, um aufzubauen und auch vielleicht Schwachstellen zu optimieren, schadet keinem, außer man hat jetzt irgendwie Zeitdruck, dass man sagt, oh, ich bin jetzt schon über 30 und will jetzt unbedingt nochmal. Dann verstehe ich das, dass man sich keine Zeit nimmt. Ja, aber ich bin ja jetzt erst 26 und war da zu dem Zeitpunkt 24 und dann habe ich mir gesagt, okay, die Zeit nehme ich mir jetzt und wenn die Lust oder die Liebe wieder kommt, dann kommt sie und so war es ja auch. Und irgendwie, wenn man so leidenschaftliche Sportlerin ist, dann glaube ich, ist das Feuer nie aus.
Ja, dann ist man eigentlich immer dabei. Wie war das, wo du von den Amateuren zu den Profis gekommen bist? Hat sich da was geändert? War dann so, dass dann Sponsorverträge reingeflogen sind, dass du sagst, okay, jetzt muss ich grundsätzlich alles überdenken, jetzt muss ich anders trainieren, muss anders essen, machst du noch professioneller oder sagst du, ja, eigentlich hat sich nichts geändert, außer dass ich auf einem höheren Niveau starte?
Also eigentlich ändert sich in der Hinsicht nichts, außer dass man weiß, dass das Niveau eben einfach höher ist, beziehungsweise ja. man halt immer wieder darüber ja. nachdenken muss, was ist meine Schwachstelle und was ja. muss ich ändern, damit es besser wird, weil das ist eigentlich, was man sich jede Saison denken muss oder immer wieder überlegen muss, wenn ich das jetzt so und so eine Zeit lang mache und es verbessert sich nicht, was kann ich tun, damit es besser wird oder woran liegt es? Liegt es an meinem Training? Liegt es an meiner Regeneration? Liegt es an meiner Ernährung? Liegt es irgendwie an irgendwelchen Verklebungen? Keine Ahnung.
Ja, ja. Also eigentlich halt so weitergelaufen, wie gesagt, wenn man WM startet, Amateur-WM, dann ist ja das auch schon ein irre Niveau und dann muss man natürlich auch alles geben und von dem her denke ich dann, was viele meinen, dass sie dann auf den Schlag alles ändert, also das ist in den seltensten Fällen mal so, dass man sagt, na gut, jetzt bin ich Profi, jetzt kann ich aufs Zaubern aufhören und lebe bloß noch vom Bodybuilding, das ist ein schönes Wunschdenken, funktioniert aber bei den meisten Fällen nicht.
Aber meistens ist es so, dadurch, dass man einfach auch routinisierter wird und über die Jahre die Erfahrung sammelt, wird man ein bisschen entspannter und dieses entspannt werden, jetzt von hier oben, macht einen wieder besser, weil man manche Dinge einfach nicht mehr so verbissen sieht oder so zerdenkt, sondern letztendlich weiß, das kommt schon alles so, wie es soll, ich brauche einfach nur Geduld und muss fleißig sein und das hat man vielleicht die ersten Jahre nicht so, weil man sich noch denkt, was kann ich noch besser machen? Was mache ich jetzt noch mehr oder noch mehr? Obwohl das es dann einfach wieder schlechter macht.
Ja, ja. Wobei ich immer sagen muss, ich komme bei meinen ersten Meisterschaften erinnern, die waren immer so ein bisschen spannender wie die anderen. Bei den späteren, da ist man dann, wie du schon sagst, ein bisschen routinierter. Und da ist es dann, zu der und der werden die Beine frei, da sieht man Bauchmuskeln. Und am Anfang, ich weiß noch, meine erste Diät, wenn wir dann das erste Mal Bauchmuskeln gesehen haben, das war ja Wahnsinn.
Ja.
Ich glaube, sind die ersten Diäten schon ein bisschen größer. So wie du sagst, andererseits macht es die Routine vieles einfacher in der zweiten Diät, dass man nicht mehr so ein Gehirnflick hat.
Voll. Aber ich finde auch, wenn man weiß, wie man ausgesehen hat und man hat dann, was weiß ich, jetzt so wie bei mir, ein Jahr Off-Season und ich bin in der Off-Season eigentlich immer ziemlich gesund von der Optik. Also man sieht mir jetzt nicht das ganze Jahr lang an, dass ich so extrem aussehen kann. Und wenn du dann so, das verblasst ja die Erinnerung, und wenn dann wieder das Ganze zurückkommt und du siehst, du hast dich verbessert und du siehst schon einige Wochen vor deinem Wettkampf, boah, krass, das hat sich verbessert. Das Gefühl ist einfach der Hammer. Weil wenn ich jetzt meine Bilder anschaue von meinem ersten Wettkampf, dann denke ich mir, um Gottes Willen, wie konnten die mich damals auf die Bühne lassen? Aber das ist schon ein cooles Gefühl, weil ich mir auch immer ein Ziel setze in meiner Off-Season, was ich verbessern will. Und ich persönlich sehe dann nicht, ob sich das verbessert. Das sieht man dann immer erst in der Diät. Und wenn du dann wirklich erkennst, boah, das, was ich über die letzten Monate gemacht habe, hat sich verbessert, das ist auch ein ganz tolles
Gefühl. Dass das Früchte trägt, das bestätigt man natürlich dann auch, gell?
Ja, genau.
Ja. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über deine Karriere und so geredet. Wie gestaltest du dein Training? Ist dein Training, unterscheidet sich das vom Männertraining? Wie trainierst du HIIT oder Volumen? Oder machst du fünfmal in der Woche einen Hintern, wie es viele Frauen machen? Sag einmal, du wirst gesagt, so aus was darfst du Frauen raten? Was, gut, kann man nicht vielleicht allgemein sagen, vielleicht mal, wie es das du machst.
Also die meisten werden jetzt wahrscheinlich schockiert sein, weil ich in der Hinsicht wirklich, glaube ich, der schlechteste Ratgeber bin, den es gibt. Ich trainiere komplett auf Gefühl. Mhm. Also das heißt, ich habe schon mein System von den Grundübungen, was ich mache und habe auch immer so meinen Plan, so immer so 5-6 Übungen maximal, richte mich immer so nach maximal einer Stunde Training. Ich zähle meistens, außer ich konzentriere mich, nie Wiederholungen mit. Ich zähle auch meistens nie Sätze mit. Also wenn mich jemand fragt, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen hast du da gemacht? Ich weiß es nicht.
Ja.
Also für mich gibt es eine große Regel, die ist Intensität und an die Grenze gehen. Und ich weiß, also ich könnte kein Trainingsbuch schreiben, könnte ich nicht. Das wäre zu aufwendig, weil dann mache ich mal einen Supersatz, dann merke ich, ah, es geht noch was, dann droppe ich das Gewicht. Dann mache ich heute mal die Übung zwischendrin. Dann schaue ich meine Schulter an. da fehlt noch ein bisschen Volumen, dann mache ich da eine Übung rein. Also ich bin absolut komplett nach Gefühl. Und ich persönlich habe schon immer sehr dominante Arme. Das heißt, ich trainiere eigentlich nur so manchmal so zum Spaß heimlich.
Arme, ja.
Keine Arme und ja. auch nicht wirklich Brust, weil meine Brust von der Muskulatur auch schon immer sehr stark ist. Und ich dann nicht möchte, dass es zu unproportional zu der Schulter aussieht. Also ich trainiere eigentlich nur Beine, Schulter und Rücken.
Wie oft gehst du dann in der Woche Training? Wie oft trainierst du dann in der Woche?
Also in der Vorbereitung ist 6-mal für mich Pflicht. Und in der Off-Season habe ich Off-Seasons gehabt, wo ich 4-5-mal trainiert habe, aber nie mehr als 5-mal.
Du trainierst praktisch nach dem Prinzip Leidenschaft schlägt Wissenschaft, sagen wir mal.
Genau. Also für mich ist es nichts, wenn ich mir das vornehme, okay, du machst jetzt 5 Sätze, 12 Wiederholungen, dann bin ich so während meiner Übung zum Beispiel Hakenschmidt und denke mir dann, scheiße, wie viele Wiederholungen habe ich jetzt gemacht? Ich wollte doch eigentlich mitzählen. Ja, manchmal schaffe ich es. Und dann ist es auch manchmal von Vorteil, weil du dann merkst, ah ja, okay, das waren jetzt zu viele, ich kann mit dem Gewicht hoch. Aber letztendlich gehe ich immer so nach dem Gefühl, okay, das waren jetzt zu wenige Wiederholungen, ich muss vielleicht wegen vom Gewicht runter. Oder da geht mehr, ich kann noch ein bisschen draufladen.
Aber hast du vor Anfang an schon so trainiert oder hast gesagt, okay, das ist jetzt einfach im Laufe der Jahre, man kriegt natürlich ein besseres Körpergefühl, weiß, was einem gut tut oder nicht gut tut, was das im Laufe der Jahre so entwickelt, das Training, für dich?
Also für mich war am Anfang, von Anfang an, ganz wichtig, einen fixen Trainingsplan zu haben. Und jede Frau oder Mann, der zu mir oder der zu mir kommt und einen fixen Plan möchte, beziehungsweise ich handhabe das immer so mit festen Trainingsplänen, wie ich auch angefangen habe, weil diese Struktur, dass man einfach lernt, wie viel braucht mein Körper oder was ist dann schon zu viel? Das Gefühl muss man erstmal kriegen, dass man sich auch richtig einschätzt und die Muskeln zu spüren, das kommt ja auch erst über die Jahre, wenn die dann auch wachsen. Weil wenn jemand keine hintere Schulter hat und spürt sie nicht, dann ja kein Wunder. So, die muss sich ja auch erstmal aufbauen. Und deswegen, ich habe die ersten mindestens 4-5 Jahre immer nach einem fixen Plan trainiert. Auch bei meinem zweiten Coach, dann habe ich immer gesagt, bitte schreib mir irgendwas auf. Ich brauche eine Anleitung, dass ich meinen Kopf ausschalten kann. Erst ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt wird es entspannter, weil ich gelassener wurde, konnte ich selber für mich mein Training gestalten, weil vorher war das immer so überfordernd, selber zu denken, ist das jetzt genug? Ist das jetzt richtig? Also das kam erst so mit den Jahren.
Also du tust ja selber aufcoachen, das hast du ja selber schon gesagt. Also es ist nicht so, dass du zu deinen Coaching-Leuten sagst, ja, macht es das einmal nach Gefühl, sondern du sagst schon, gerade in den ersten Jahren, bis man mal selber da reinwächst, braucht man auf alle Fälle einen Plan. Weil sonst kann man ja als Coach auch schlecht helfen. Wenn da jetzt irgendwas nicht funktioniert, hat man ja keinen Ansatzpunkt nicht. Voll. Oder?
Ja, also wenn jemand zum Beispiel sagt, er möchte mal mit mir trainieren, dann sage ich, wir ignorieren heute deinen Plan. Du sollst heute nicht lernen, ich mache so und so viele Sätze da, so und so viele Sätze da, sondern du sollst dich nur an das erinnern, wie sich's angefühlt hat. Das ist so meine Worte, die ich immer sage, wenn jemand ein Personal Training mit mir möchte, dann sage ich immer, das, was du heute lernen wirst, du sollst dich einfach nur daran erinnern, wie dein Gefühl dabei war, damit du beim Training weißt, okay, ich muss mich jetzt so fühlen oder mein Muskel muss sich so anfühlen, dann habe ich es richtig gemacht.
Also für dich ist jetzt vom Training Muskelgefühl und einfach, dass dich wegschießt, sage ich mal, im Training, dass du sagst, okay, nach einer Stunde bin ich platt, das ist so dein Parameter, wo du ein Training dran misst und jetzt nicht nach Sätze, Wiederholungen, das ist da relativ egal.
Also schwer ist natürlich wichtig, aber schwer mit Muskelgefühl.
Ja, das verwechseln ja auch viele. Viele sagen, schweres Training und man sieht die dann rumreißen. Das ist ja oft schwer, ist für mich schon auch korrektes Training. Das ist ja immer Voraussetzung. Weil wenn man dann irgendwie Gewicht nur mit Schwung bewegt oder dann sich verletzt oder so, bringt das keine Punkte, gerade im Bodybuilding. Das sind ja keine Kraft-3-Kämpfer.
Nee, und vor allem, wenn man halt zu schwer trainiert, trifft man erstens nicht den Muskel, dann kommen Disbalancen, dann kommen Unsymmetrien oder Schwachstellen werden nicht besser, weil halt einfach die Schwachstellen, die halt schwächer sind, das Gewicht gar nicht schaffen, was da jetzt bewegt werden muss. Dann ist natürlich logisch, dass ein Muskel übernimmt, der stärker ist und der sich dann natürlich verbessert und die Schwachstelle nicht hinterherkommt.
Mhm. Ja. Wie hältst du mit Cardio-Training? Machst du Cardio-Training für das Herz-Kreislauf-System, für Fettverbrennung? Denke mal, wirst du das nicht brauchen. In der Off-Season oder sagst du, na, braucht man weder in der Off-Season, in der Vorbereitung auch nicht. Wie stehst du zu Cardio-Training? Das ist ja auch immer sehr gespalten. Welche machen es in rauen Mengen, sage ich mal.
Also in der Off-Season als auch in der Diät finde ich Cardio eigentlich sehr wichtig. Es kommt immer auf den Typ an, auf den Körpertyp an. Ein bisschen was ist für jeden einfach vorteilhaft. Bei mir ist es einfach so, mein Körper ist einfach so eine alte Rentnerin in der Hinsicht, was den Stoffwechsel betrifft. Deswegen ist es für mich in der Off-Season auch nur von Vorteil, wenn ich 3-4 Mal die Woche eine halbe Stunde meinen Hintern bewege. Und in der Diät ist es halt je nachdem, wie weit der Wettkampf noch weg ist, wie viel von der Form einfach noch besser werden muss. Maximal 2-mal am Tag, aber auch, ich halte nichts davon, über eine Stunde oder 2 Stunden am Tag in der Vorbereitung Cardio zu machen, weil letztendlich man wird dadurch nicht unbedingt besser, wenn man jetzt stundenlang den ganzen Tag nur auf dem Fahrrad steht und hat man auch keine richtige Kraft mehr aufs Training.
Da geht dann oft Regeneration verloren zum Training und die Kraft weg und da trainiert man dann sich eher in so eine Negativschiene rein. Ja. Weil wir jetzt zuerst einmal gesagt haben, du bist so aus einer Essstörung rausgekommen. Wann war so für dich so der Knackpunkt, wo du sagst, okay, da bin ich jetzt drüber weg? Oder hast du da so erst ein bisschen so Vertrauen zu deinem Körper wieder aufbauen müssen, dass du sagst, ja, es funktioniert ja eigentlich alles so? Oder sagst du, ja, ich muss eigentlich immer noch nach Plan essen? Ich denke, das werden wir ja selbst alle irgendwo nach Plan essen, aber wie schaut das jetzt aus oder wie bist du da weggekommen? Weil sonst kann man ja das Leistungssport nicht machen, wenn man immer so ein bisschen zu wenig isst. Das ist ja schwierig.
Also ich sage immer, eine Essstörung oder wenn man einen verdrehten Bezug zum Essen hat, das geht eigentlich nie so richtig weg. Man lernt nur damit zu leben oder zu wissen, wie man damit lebt. Ja. Wenn man eine Wettkampfdiät macht oder eine sehr radikale Diät, dann ist es meiner Meinung nach immer ein Hineinschieben in eine kontrollierte Essstörung. Mhm. Und wenn man dann mit der Diät fertig ist, dann hat man eine verschobene Haltung oder Sicht zum Essen. Und die muss man erst wieder langsam Stück für Stück lernen und auch genauso viel Disziplin da wieder rauskommen, wie man da reingekommen ist. Und das ist halt so die Kunst mit dem Ganzen, weil sonst macht man den Sport nicht sehr lange und auch nicht sehr erfolgreich. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, was mir geholfen hat, ist zu erkennen, wann man sich zu viel Gedanken ums Essen macht, weil das ist meistens das Problem, wenn man nur noch ans Essen denkt, esse ich hier, esse ich da, esse ich hier, essen da, bla bla bla, dann steigert man da sich total rein und wenn das Essen letztendlich ein bisschen egal wird, dann kommt man damit besser klar. Auch wenn es sich traurig anhört und ich auch eine absolute Genießerin bin, aber mir musste das Essen ein bisschen egal werden, damit ich damit klarkomme, nicht die ganze Zeit ans Essen zu denken.
Ja. Also ich habe tatsächlich einmal so eine Phase gehabt, ich war auch meine ersten Diäten, war das ohne Süßigkeiten wirklich ein Graus, muss ich sagen. Und dann habe ich mal irgendwie mal gedacht, ja, jetzt mache ich mich da vom Essen abhängig. Was ist denn das für eine traurig? Ob eine gute Lebensqualität oder nicht. Aber da gebe ich dir recht, ich habe dann das auch tatsächlich abgelegt und habe mir gedacht, naja, eigentlich ist es mir wurscht. Das wird gesagt, ich bin jetzt nicht glücklich oder unglücklich, weil ich was essen kann oder nicht essen kann. Okay, und das funktioniert, wenn man das lockt. Aber ich glaube, da muss man einfach auch so ein bisschen reinwachsen. Und ich denke auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, unsere Sporternährung, ich weiß nicht, das ist halt so eine Lebensform, ob man das jetzt als Essstörung betrachten kann oder nicht, bin ich einmal so ein bisschen zwiegespalten, gell? Weil, wie gesagt, wir haben halt da unseren Schlag, nenne ich das jetzt einfach mal, wo wir einfach gesunde Ernährung bevorzugen und nicht in der Früh immer Nutella-Semmeln oder was essen. Wie siehst du das? Ist das einfach eine Lebenseinstellung mit unserer Ernährung? ein Lebensart oder sagst, ja, in gewisser Maße ist das auch eine Essstörung, was wir machen?
Also ich würde es jetzt nicht als Essstörung beschreiben, sondern eher als, du setzt dir ein Ziel, wie erreiche ich das Ziel? Das sind bestimmte Dinge einfach notwendig oder Lebenseinstellungen oder Arten, wie ich mich ernähre, damit ich dorthin komme. Ja. Kann vielleicht fanatisch wirken auf andere, aber letztendlich sage ich immer, die normalen Leute, das, was die essen, ist für mich auch eine Essstörung, weil wenn ich auf die Laufbänder schaue beim Einkaufen und sehe einfach nur Dinge, die die Menschen krank machen, dann ist das für mich auch eine Essstörung. Ja, und wenn mir meine Ernährungsform, so wie ich das gestalte, gut tut, mir mein Essen schmeckt, mir mein Essen Freude bereitet, ich variieren kann und mich das nicht irgendwie stresst, dann finde ich das nicht als Essstörung. Vor allem, wenn du sagst, du machst jetzt eine Wettkampfvorbereitung und isst nur ganz stur Reis, Hähnchen, Brokkoli. Das stresst dich brutal, du hast gar keine Freude, bist eigentlich innerlich immer nur genervt. Dann solltest du das Ganze überdenken, ob das was für dich ist, weil das muss nicht so sein. Und wenn mir mein Essen oder mein Lebensstil über die Jahre nicht so viel Freude machen würde, dann hätte ich das nicht schon seit über 9, fast jetzt mittlerweile 10 Jahren so gemacht. Und das trennt einfach so ein bisschen die Spreu vom Weizen, ob man das, was man tut, halt mit Leidenschaft und Liebe macht oder ob man es nur wegen was macht, ob man meiner Meinung nach, so wie viele, damit nur versucht, irgendwas anderes Extremes zu kompensieren. Und ja, einfach da so vielleicht erstmal anfangen, ehrlich mit sich zu sein, ob man das wirklich möchte.
Ja, wobei man ja, wie du schon sagst, ich denke mal, deine Pläne sind ja auch ziemlich ausgeglichen. Es gibt jetzt nicht bloß Reis und Pute bei dir, wenn du irgendeinen Ernährungsplan machst, sondern ich glaube, da ist man ja in der heutigen Zeit, also ich weiß, das ist so meine Anfangszeit, meine erste Diät war wirklich nur Fisch und Reis, da hat es kein Gemüse gegeben, da hat es kein Obst gegeben, da hat es kein Salz gegeben. Also das, wenn ich später gemacht hätte müssen, hätte ich den Sport tatsächlich nicht lange
wahrscheinlich
gemacht. Ja. Aber man lernt ja dann mit der Zeit dazu, dass man sagt, okay, Fett ist ganz wichtig und so. Und wenn einem das Essen grundsätzlich schmeckt, dann ist das, wie du schon sagst, okay, dann kann man schon damit leben. Man muss natürlich so die Grundeinstellung haben. Also da gebe ich dir recht. Ja. Und das mit Herzblut machen, da denke ich mir, ist das auch kein Problem.
Und man muss dann halt auch unterscheiden, okay, jetzt in, was weiß ich, 5, 6 Wochen ist Wettkampf. Natürlich habe ich jetzt nicht mehr so viel Spaß am Essen, weil ich auch ein oder andere Mal Hunger habe und vielleicht gern ein bisschen mehr essen würde. Das muss man dann immer wieder so ein bisschen trennen. Und letztendlich, sage ich immer, passieren die Wunder eigentlich eher im Aufbau oder in der Offseason. Die Diät ist dann letztendlich nur noch so der Feinschliff von dem Ganzen.
Ja, ja, ich finde ja, man merkt halt immer im Bodybuilding, viele, die Aufbauphase so ein bisschen unterschätzen, dass da mehr cheaten, mehr sich nicht sauber ernähren und das ein bisschen schleifen lassen, aber den Grundstock legt man, wie du schon selber sagst, in der Aufbauphase. Und in der Diät holt man halt das raus, was man geschaffen hat. Ja. Jetzt haben wir mal so Ernährung, Training. Wie stehst du zu Supplemente? Also ich habe natürlich einen Supplement-Shop, da frage ich jetzt richtig. Was würdest du jetzt für Supplemente empfehlen? Jetzt, wo du sagst, das ist einfach ein Muss, wo man sagt, ich bin jetzt Multivitamine oder Omega-3, D3, sowas, wo muss, was würdest du jetzt sagen? Das würdest du auf alle Fälle empfehlen. Gibt es vielleicht auch Supplement-Unterschiede? Du bist ja da jetzt eine Spezialistin, wo ich sage, Frauen sollen vielleicht das noch nehmen, Männer vielleicht das, oder sagt man, okay, die können beides Gleiche nehmen. Vielleicht kannst du mir da auch noch kurz einen Überblick geben oder uns einen Überblick geben, wie du das handhabst oder machen
also würdest. Ich beschäftige mich damit eigentlich schon echt seit Beginn und bin da auch jemand, wo ich auch Bücher und sämtliche im Internet und so mich ganz viel über alles Mögliche informiert habe. Wenn ich irgendwas Neues gehört habe, wo ich mir gedacht habe, was zum Geier ist das? Dann war ich sofort dran und habe mich darüber informiert. Und ich finde einfach, also ich bin kein Fan davon, dass man, wenn jemand mit dem Sport startet oder generell sagt, ich möchte jetzt Supplemente nehmen, dass man dem alles aufdrückt und verkauft, sondern es gibt so ein paar Basics, sagen wir immer, die wichtig sind und die kann man eigentlich an einer Hand abzählen. Das ist ein gutes Multivitamin, das ist ein gutes, hochwertiges Zink, D3 mit K2 zusammen, Omega-3 und Das war es eigentlich schon. Also
du Eiweißpulver. Ist Eiweißpulver bei dir ein Supplement oder gehört es zur Ernährung dazu?
Das gehört zur Ernährung dazu. Das ist für mich kein Supplement. Also überhaupt nicht. Ich zum Beispiel trinke auch kein Isolat oder Whey-Protein nach dem Training jetzt in meiner Diät, sondern ich beziehe mich da zurück auf EAAs, weil die einfach für meinen Körper in der Hinsicht schneller verfügbar sind und einfach auch vom Aminosäurenprofil hochwertiger sind. Ist natürlich immer eine Kostenfrage, ob man sich das leisten kann, möchte, wie auch immer. Ja. Aber EAAs jetzt für den Kraftsportler oder jemanden, der Wettkämpfe anstrebt, finde ich wichtiger als ein Eiweißpulver. Eiweißpulver natürlich, das ist super geil für Haferflocken, für zwischendrin, wirklich nach dem Training in der Offseason macht es auch absolut Sinn, aber gehört jetzt eher weniger zu Supplementen.
Also du wirst jetzt sagen, du verzichtest eher auf Eiweißpulver, vielleicht einmal, wenn man sagt, jetzt habe ich vielleicht keine Zeit zum Kochen, dass ich mir mal Haferflocken schnell mit einem Eiweißpulver mache. Aber du sagst schon generell, wenn das sollte man, ich sage es jetzt einfach mal, die ganz hochwertige Variante nehmen, schnell verfügbar, leicht verdaulich, einfach ein gutes EAA-Produkt nach dem Training, während dem Training, da stehst du praktisch mehr drauf, oder? Und sagst, das ist jetzt für dich besser.
Oder absolut. Für,
ja, ja.
Also ich würde auch immer eher zu Lebensmitteln greifen, als wenn ich es essen kann. Also es gibt ja auch welche, die sagen, boah, nee, ich möchte kein Fleisch essen, ich kann das nicht, ich vertrage keine Laktose, keine Ahnung was, dann macht das alles super Sinn und ich finde auch Eiweißshakes vom Geschmack her richtig, richtig geil, aber ich persönlich bin da so, was bringt meinem Körper am meisten oder was ist qualitativ für meinen Körper am wertvollsten und danach richte ich so auch ein bisschen meine Ernährung.
Ja gut, und das sind jetzt so die Standardsupplemente. Gibt dann noch welches, also du weißt mit Sicherheit mehr Supplemente nehmen, denke mal, gibt dann noch welche, wo man sagt, okay, die kann man jetzt wirklich auch noch weiterempfehlen, die sind gut, oder sagst du, ja, die anderen sind so nice to have. Also ich glaube, je höher, dass man natürlich rauskommt, also je erfolgreicher, dass man ist, oder je höher, dass man im Wettkampfsport kommt, desto mehr macht es auch den Unterschied. Selbst wenn man nur ein paar Prozent rausholt durch Supplemente, bringt das ja schon wieder einen Vorteil. Also so sehe ich das. Was nimmst du noch für Supplemente, wo man sagt, das kann man jetzt noch nicht?
Also ich finde persönlich, muss man sich auch immer mal so mit ein paar Rückfragen beschäftigen, und zwar, wie ist mein Schlaf? Wie ist meine Regeneration? Wie ist meine Verdauung? So wichtige Überpunkte. Und wenn man die mal genauer unter die Lupe nimmt, da haben da manche einfach Probleme. Ich zum Beispiel finde für die Muskulatur zur Regeneration und für die Verdauung ganz, ganz wichtig Glutamin. Und eins der meist erforschtesten Supplemente, wo auch wirklich was bringt, auch in Bezug auf die Leistung, ist Kreatin. Ein hochwertiges Kreatin in der Diät, in der Off-Season, 5 Gramm das Jahr durch. Absolut mega. Ja. Da braucht man kein Shishi, kein Heck. Und das sind so zwei Klassiker, die einfach für einen Kraftsportler, finde ich, noch ganz wichtig sind.
Ja, bist du jetzt ein Fan, weil wir jetzt gerade sagen, für Verdauung oder muss
man. Da war, glaube ich, die Bindung ein bisschen schlecht. Hörst du mich?
Ich höre dich, ja. Also bei mir ist alles gut.
So, jetzt war dein Bild weg. Ja.
Geht's
wieder?
Ja, geht, passt super. Ich bin da immer wie hältst du das? Wie du schon sagst, man muss mit denjenigen reden. Du bist also keiner, wo sagt, ja, jetzt feuer die mir, egal was ist, Verdauungsenzyme rein, irgendwas zum Schlafen, dass man in das, ich bin einmal nicht so ein Fan, dass man in ein System eingreift, wo sowieso funktioniert. Da bist du der gleichen Meinung, oder?
Absolut. Also wenn ich merke, jemand, keine Ahnung, hat so, ich bin ja Krankenschwester, ich war ja 6 Jahre im Krankenhaus, und wenn ich einfach merke oder die Vermutung habe, es ist irgendwas, also bei mir ist ganz wichtig, auch mit Blutbildern zu arbeiten, bestimmte Werte, und da sehe ich ja auch schon, okay, nüchtern Glukose ist ein bisschen hoch, diejenige sollte sich jetzt mal ein Blutzuckermessgerät kaufen, bestimmte Sachen messen und gucken, was macht eigentlich die Bauchspeicheldrüse, oder der Schilddrüsenwert, der ist so ein bisschen am oberen Ende, könnten wir mal ein bisschen unterstützen, einfach natürlich. Und mit dem Hintergrundwissen von so Messinstrumenten kann man dann vielleicht auch wieder Dinge optimieren. Aber von Grund auf habe ich schon oft gesehen, dass jemand Berberin und so weiter verschreibt, aufschreibt, wo ich mich frage, warum soll er das nehmen, wenn er keine Probleme hat mit dem Blutzucker oder wenn er gar nicht so viele Kohlenhydrate hat oder so in der Hinsicht, also auch in Bezug auf so Regenerationsgeschichten wie MSM, OBC, wenn jemand immer wieder krank wird, wenn immer jemand wieder Gelenkprobleme hat, dann kann man sagen, okay, ergänzen wir das. Wenn jemand sagt, ich möchte auch vorsorgen, mir ist es das wert, auch finanziell, dann habe ich da überhaupt gar kein Problem, weil ich nehme auch mehr, als ich müsste. Aber einfach nur aus dem Grund, wie du schon gesagt hast, wenn es mich 2-3% besser macht, dann ist das für mich schon wieder ein Vorteil.
Ja,
und
genau.
Wenn das jemanden wert ist und der das Geld dafür ausgeben möchte, dann finde ich das mega gut. Aber es muss nicht unbedingt sein, weil ich verstehe auch in der jetzigen Zeit, wenn jemand sagt, okay, ich nehme das jetzt erstmal nicht mehr, weil ich bin in Kurzarbeit, ich habe kein Geld, ich muss schauen, weil aktuell, glaube ich, muss jeder so ein bisschen auf seine Finanzen schauen, weil es einfach nicht so ist wie normal.
Ja, also du bist da schon auch der Meinung. Also man ist ja so, wenn man in Instagram irgendwelche guten Amateure oder Profis sehen, wo natürlich auch einen Sponsor haben, wenn man dann sieht, die feuern sich da jeden Tag 30 Tabletten rein, dann ist das schon immer für die Leute oft so, wo die dann sagen, ja, das muss ich einfach haben. Aber also finde ich, du machst das richtig, ich mache das bei meinen Leuten auch so, einfach mal Blutwerte nehmen, schauen, was braucht man wirklich und dann das empfehlen, wo man braucht. Und wenn jemand das Geld hat oder das investieren will als Prophylaxe, dann ist das vollkommen okay. Aber so unbedingt, dass man sich das, wie du schon sagst, in der jetzigen finanziellen Situation vom Mund absparen muss, also das siehst du auch nicht so. Also lieber vernünftig ernähren, vernünftig Training, da mache ich schon mal den Großteil gut.
Ja, so ist es. Mhm. Absolut.
Mhm. Ja, super. Dann denke ich mal, da wir unser Gespräch beenden, weil wir könnten jetzt, glaube ich, noch ewig weiter schwatzen. Du, ich bedanke mich wirklich sehr jetzt, dass du so lange Zeit genommen hast. Ich habe mir gedacht, das wird ein kurzes Gespräch, aber es war jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Vielen Dank.
Es war auch schön, mal wieder mit dir zu quatschen. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, genau. Das letzte Mal bei mir am Pfandcheck, wo es der Pussing-Seminar gegeben hast. Ja.
Das war letztes Jahr, gell? Fast schon wieder ein halbes Jahr her.
Ja, genau. Wir machen es also nur in der Videobeschreibung. Du gibst mir nur dann, wo man die erreichen kann, dein Instagram, deine Homepage, deine E-Mail. Mache ich dann in die Videobeschreibung, wenn irgendjemand dich kontaktieren will. Denke mal, kann man die über die normalen Medien einfach erreichen. Und na, wenn er noch Fragen hat oder irgendwie was weiteres, dann würde er sich einfach melden bei dir.
Oder die Fragen in die Kommentare und ich schaue dann immer mal, ob irgendeine Frage dabei ist und kann ja auch mal meinen Senf dazu geben.
Ja, gerne. Super. Also, nochmal vielen, vielen Dank, Jenny. Und bis dann. Ciao.
Wir hören uns. Ciao.